Einen wunderschönen guten Morgen. Wir zehren immer noch von gestern. Mir geht's so. Ich habe gestern kaum die Augen zugekriegt, weil ich einfach so voll war, da abzuschalten. Es hat mich einfach. Es war einer der schönsten Sabbate der letzten Monate. Und ich werde ihn mit mir nehmen. Ja, und was bleibt zu sagen? Am Ende dieser Tagung und nach den gesegneten Stunden mit Gottes Wort und unter Gottes Wort bleibt die Frage jetzt eigentlich nur noch im Raum: Wie geht's weiter? Die stellen wir uns öfters, ich stelle sie mir jeden Tag. Und ich möchte vielleicht nur ein paar wenige Gedanken mit euch teilen heute Morgen, von denen die meisten vielleicht nicht neu sind für euch als Bibelstudenten. Aber vielleicht schaffe ich es, die Perspektive etwas zu ändern auf das, was wir studieren. Bevor wir das tun, wir haben gebetet, ich würde gerne nochmal für mich beten. Ich möchte gerne hinter Jesus stehen und nicht vor ihm, auch in dieser Andacht zum Abschluss. Und ich lade euch ein, sitzen zu bleiben. Herr Jesus, wir beugen uns vor dir im Sitzen, im Stehen, unser Herz, unser Geist, unser Verstand, unsere Gefühle, Herr, wollen wir dir unterordnen, deinem Wort, weil wir erlebt haben, dass dein Wort kräftig ist und wo es nötig ist, schneidet es auch Mark und Bein in uns, ist ein Richter der Gedanken. Und wir bitten dich, dass du in deinem Wort uns begegnest jetzt, zu uns sprichst, die Ohren öffnest, vor allem aber auch unser Herz, damit wir willig sind, aufzunehmen, zu behalten und zu tun, was du uns sagst. Wir danken dir für deine Gegenwart, auch wenn unser physisches Auge dich nicht sieht, aber Engel scharen sich um uns, mächtige Engel, dafür danken wir dir. Aber du selbst hast versprochen, unter uns zu sein und jetzt wollen wir diese Gemeinschaft mit dir genießen und im Segen erleben und dafür wollen wir dir danken. Amen. Amen. Unser Gedanke, den wir nachgehen wollen, ist, nachdem wir über die Botschaft Jesu gesprochen haben, über das Zeugnis Jesu, über den Botschafter Jesu und was er in der letzten Zeit zu dulden hat, fehlt eigentlich nur noch die Standhaftigkeit Jesu, die ein wichtiges Merkmal ist in der Bibel, derer, zu denen wir uns zurechnen und zugehörig fühlen. Standhaftigkeit Jesu, halte fest, der Vollendung entgegen. Als Botschafter Christi, und da sage ich wahrscheinlich nichts Neues, leben wir heute in einer Welt, egal wo wir mittlerweile leben, die beständig nach Veränderung strebt. Ich denke, ihr merkt das. Es ist überall allgegenwärtig. Nachrichten, in der Atmosphäre, auf der Straße, in den Menschen, in den Köpfen, in den Begegnungen. Veränderung, eine Veränderung löst die andere so schnell ab, dass ich ständig erinnert werde an diesen Satz von Ellen White, wo sie sagt, die letzten Ereignisse, und wir denken da meist nur an jetzt prophetische große Ereignisse, aber sie meint einfach, die letzten Ereignisse werden sich überschlagen. Sie sagt im Englischen, will be rapid ones. Da steht das Wort Geschwindigkeit drin. Es wird schnell geschehen. Da ist eine Geschwindigkeit, die sie beschreibt unter Inspiration. Und wir spüren diese Geschwindigkeit. Und was heute als wahr gilt und als etwas, wo man sagt, da halte ich mich dran fest, das ist morgen vielleicht schon wieder überholt in unserer Welt. Und nicht selten sieht man, dass Veränderungen in sich selbst schon im Denken der Menschen erstrebenswert sind, weil es eine Veränderung ist. Es geht immer weniger um den Inhalt, sondern immer mehr nur, dass es Veränderungen gibt. Verstehen wir? Die Veränderung an sich, der Prozess der Veränderung scheint mittlerweile das Allerwichtigste zu sein. Und weil es eben Entwicklung verspricht, Neues. Und in der Entwicklung nach vorn, so denkt man und das hört man überall, liegt unsere Zukunft. Stimmt das? Die Begriffe Neu und Veränderung, habe ich den Eindruck, sind mittlerweile fast eine neue Volksdroge. Die Wirtschaft vor allem profitiert davon. Es ist wie ein Zauberwort. Du brauchst nur Neu sagen und schon verkauft sich ein Produkt. Es ist so. Und es ist völlig wurscht, ob das Waschmittel, Zahnpasta oder egal was es ist. Du brauchst nur hinschreiben, es ist neu, neue Formel, neue sonst was. Und dann sagen die Leute, oh, das habe ich noch nicht. Da muss ich hin. Und so verkauft sich in unserer Gesellschaft jeder Schrott. Du brauchst nur neu dazu zu schreiben und schon wird es interessant für uns. Und ich halte das für gefährlich. Und ich halte das für deswegen gefährlich, weil es mittlerweile Einzug nimmt in unseren Kreisen. Und irgendwie kann man das auch verstehen, weil es ist das normale Denken, das gehört so ein Stück weit zum gesunden Denken. Wir wollen nicht den Anschluss verpassen. Wir wollen uns entwickeln. Und die Fähigkeit zur Anpassung und Veränderung, so sagen Fachleute, ich habe da viele Zitate dazu, die werde ich nicht lesen, die Fähigkeit zur Anpassung und Veränderung sei die Grundlage aller Entwicklung und Fortschritts. Und ihr hört dort unseren lieben Darwin raus. Ohne das Wort Evolution zu erwähnen. Aber es ist nicht mehr rein biologische, naturwissenschaftliche Ebene, sondern dieses Denken durchsäuert und durchzersetzt und durchsetzt mittlerweile alles in unserer Gesellschaft. Darwin lebt. Und tatsächlich, es verändert sich ja auch vieles in unserem Leben, sind wir ganz ehrlich. Und darunter ist ja auch nicht alles schlecht. Unsere Kinder ändern sich. Ich bin erschrocken manchmal einfach. Jeder, der Vater ist oder Mutter, wird das bestätigen können. Das ist unfassbar. Die waren vor kurzem, waren das so kleine Dinger, die man auf dem Schoß hatte. Und jetzt, wenn man sie umarmen will, wehren sie sich. Es ist einfach schrecklich, mit Kindern alt zu werden. Ja, ehrlich, es ist furchtbar, es ist einfach, aber das geht wieder vorbei. Ich weiß, es kommt wie eine Phase bei den Kindern, da dreht sich das wieder. Und ja, es verändert sich viel, Technologien verändern sich. Ist ja nicht alles schlecht, wir profitieren von Technologie. Aber am deutlichsten sieht man wahrscheinlich die Veränderung, immer wieder, wenn man in den Spiegel schaut. Man merkt, man wird runder, man wird älter, ja, man wird schneller müde. Alles scheint im Fluss, alles scheint in Bewegung. Aber ganz ehrlich, ihr Lieben, ohne Lachen, wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass der Zeitpunkt kommt, wo man seine Katze und seinen Hund heiraten kann? Wir lachen. Ob das wirklich zum Lachen ist, das zeigt sich noch in der Zukunft. In den USA seit 2006 möglich, in der Schweiz seit 2015. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube, dass das erst begonnen hat, dieser Wahnsinn. Alles im Sattel der Veränderung. Weil Veränderung, das Neue, das, was man noch nicht kennt, das muss ja irgendwo einen weiterbringen in die Zukunft. So denkt man. Hoffentlich nicht wir. Es wird verrückt. Männer bekommen Babys, Frauen bekommen Bärte und Kinder erziehen ihre Eltern. Es ist alles aus den Fugen geraten und ich übertreibe hier nicht. Paulus sah sich damals schon diesem Problem gegenüber, auch wenn nicht in dem Maße wie wir heute. Aber das Grundprinzip, das, was dahinter steckt, nun, damals hat man noch keine Tiere geheiratet und so weiter, keine Frage. Aber das Grundprinzip, was dahin führte, wo wir heute sind, gab es schon zur Zeit Paulus und er war damit konfrontiert. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 19. Ihr kennt den Text, ich weiß. Und da heißt es, sie, ich steige mitten ein, Vers 19, sie, da sind die Athener gemeint. Das war damals, müsst ihr wissen, wenn ihr ein bisschen Geschichte studiert, es war die Trendsetterstadt zu der Zeit. Alle neuen Trends liefen über Athen. sei es in der Philosophie, sei es in der Geisteswissenschaft, sei es in der Mode. Es war eine Zeitphase, wo Athen, nicht immer, aber wo Athen so die Trendstadt war. In allem, wie heute vielleicht London oder in anderen Bereichen, New York und so weiter. Und da schreibt er, sie, die Athener, nahmen ihn aber mit, führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir von dir erfahren, was das für eine neue Lehre ist? Die waren neugierig. Und die Bibel sagt uns, warum. Sie wollten wissen, was er lehrt, Vers 20, denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Und ihr merkt, während wir das lesen, wie uns die Geschichte einholt, wie das nicht Stopp macht vor unserer Tür. Und da drin liegt der Keim für das, was wir heute nicht mehr begreifen können. Von Tierhochzeit bis zu weiß ich nicht was. Ich möchte andere Dinge hier gar nicht erwähnen, weil sie sind so abartig im Bereich Gender. So abartig, dass man es nicht in den Mund nehmen will. Aber da liegt es begründet. Veränderung, neu. Gib mir, weil ich habe das schon, gib mir was Neues. Das wird zur Droge. Das ist suchtmachend. Und ich frage mich, wenn wir heute hier weggehen, was haben wir 2020, was vor unserer Tür steht, was haben wir 2020 einer Welt, die nach Veränderung süchtig ist, was haben wir ihr zu sagen? Und die Versuchung ist so riesengroß, neues Licht in unseren Glaubensüberzeugungen, neue Gottesdienstformen, neue Anbetungsmusik. Merkt ihr das? Es muss was Neues sein. Es muss kitzeln. Das Alte ist nicht mehr gut genug. Wir brauchen um der Veränderung willen. Und die Argumente höre ich immer öfters, auch unter uns. Um der Veränderung willen. Es wird noch nicht mal mehr inhaltlich diskutiert. Es geht einfach um das Argument, die Welt entwickelt sich und wir können nicht stehen bleiben. Deswegen müssen wir mit. Das Argument heißt, es verändert sich, deswegen verändern wir uns auch. Jetzt mal unterm Strich runtergebrochen. Ein neues Evangelium. Botschafter an Christi Stadt für ein neues Evangelium. Sollte Gemeinde, das ist eine ernste Frage, sollte Gemeinde 2020 und danach Trendsetter sein? Und das provokativ, denn ich gehöre zu den Menschen, die behaupten und die das vertreten, ich hoffe ihr auch, was in 5. Mose 28 steht. Dort steht, wenn ihr meinen Geboten folgt und tut, was ich euch sage, ihr kennt das Kapitel Segen und Fluch, dann steht dort drin, dann werde ich euch zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Ihr werdet von niemandem borgen, aber allen geben, je nach Übersetzung. Da ist so der Gedanke drin, der Kopf zu sein, vorauszugehen, den Trend zu setzen. Und das unterschreibe ich 100%. Ich glaube, Adventgemeinde muss, soll, darf Trendsetter sein im Sinne, dass sie vorausgeht und führt zu Christus. Aber die Frage ist, wodurch und womit? Heißt Trendsetter sein, heißt der Kopf zu sein oder im Englischen den Weg vorzugeben. Ich darf ja gar nicht mehr das Wort Leitkultur erwähnen. Da wird einem sofort ideologische Nähe zum Faschismus unterstellt, weil die das Wort Leitkultur mal geprägt haben. Wir sind heute so, naja, ich möchte mit euch einen Text lesen, der uns wirklich an diesem Punkt an der Wurzel trifft, der uns herausfordert zum Denken. Gott spricht durch den Jeremia in unsere Zeit hinein. In Jeremia 6, Vers 16, da spricht der Herr, ich zitiere, tretet hin an die Wege und schauet und fragt nach den Wegen der Vorzeit. Schaut mal die Richtung an. Und was würde man dort finden, wenn man dort sucht, an den Wegen der Vorzeit? Welches der gute Weg ist? Entwicklung von mir aus. Neu, kein Problem. Aber ist es gut? Wollen wir überhaupt noch heute gut und schlecht unterscheiden? In einer Gesellschaft, in der es ja gar keine absoluten Wahrheiten mehr gibt? Und dann heißt es, und wandel darin, tut danach. Es ist nicht nur genug, den Weg zu finden und sagen, ah, das ist gut, das ist nicht schlecht, das ist gut. Da steht, und jetzt wandelt darin und das Ergebnis wird sein, und jetzt die Ohren auf, Adventisten und alle, die das hören werden und keine Adventisten sind. Das Ergebnis wird sein, wenn man den guten Weg findet, nämlich nicht nach vorne zu schauen, sondern nach hinten zu schauen, dann wird das Ergebnis sein, dass wir Ruhe finden. Wie verstehst du Sabbat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Edge, es ist nicht der Sonntag. Es ist katholisch, es ist babylonisch. Alles, was nicht Sabbat ist. Wenn das und der Inhalt unserer Sabbatbotschaft ist, dann haben wir nichts verstanden. Wenn wir eine Stunde brauchen, um aus der Bibel mit Proof-Text-Methode, also mit der Beweisführungsmethode, den Menschen zu zeigen, der Sabbat ist der richtige Tag, Punkt. Dann haben wir nicht mal einen Bruchteil der Sabbatbotschaft verstanden. Denn die wahre Sabbatbotschaft steht in Hebräer, durch Paulus formuliert. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken. Nicht nur in der Arbeit, sondern von seiner Lebensgestaltung. 7 Tagen die Woche, der sagt nicht mehr, was ich will, sondern was du willst, Gott. Gerechtigkeit aus Glauben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das ist die Botschaft des Sabbats. Wer das erkannt hat, der wird nicht mehr den Sonntag halten wollen. Weil er versteht, alles in der Botschaft des Sabbats geht nur um, Herr, was ist dein Wille? Aber das findest du nicht in der Entwicklung da vorne. Das findest du nur, wenn du zurückschaust. Frag nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg ist. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und sofort kommt das Wort Jesu. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In Jeremia endet der Text, aber sie sprechen, wir wollen es nicht tun. Schaut in den Text. Was wollen wir nicht tun? Was sagt hier Jeremia? Was wollen sie nicht tun? Die Ausrichtung weg von nach vorne, besessen, nach vorne zu schauen, ob das, was da vorne geschieht, mich weiterbringt. Das wollen sie nicht tun. Den Blick zurück, wo es angefangen hat. Der Blick dorthin, wo wir den guten Weg finden. Der gute Weg beginnt nicht dort. Der gute Weg beginnt in Eden. Und er führt uns direkt schnurstracks nach Eden. Und in dem Sinne verstehe ich, was ich schon mal zitiert habe im ersten Thema und mache hier eine Klammer zum ersten Thema. Dann verstehen wir viel besser, was Ellen White in Life Sketches 196 gesagt hat. Wir haben nichts für die Zukunft zu fürchten. Achte darauf, diese Ausrichtung. Wir haben nichts für die Zukunft zu fürchten. Auf Deutsch, denkt nicht drüber nach, was in der Zukunft ist. Das heißt, bitte nicht mich falsch verstehen. Wir dürfen nicht mehr über die Zukunft nachdenken, keine Planung mehr. Das ist nicht der Punkt. Aber Jesus sagte, sorgt euch nicht um das Morgen. Das hat seine eigenen Sorgen. Und dann verstehen wir, warum sie den Blick nach hinten wenden und sagt, wir sollen nur fürchten, dass wir den Weg Welchen Weg? Jeremia 6, Vers 16. Den guten Weg vergessen. Wo beginnt der gute Weg? Der uns in der Vergangenheit, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Seht ihr, das ist Jeremia 6, 16, was sie durch Inspiration wiederholt. Nichts anderes. Warum nach hinten und nicht nach vorne? Es hat vier wesentliche Gründe. Erstens, um nicht zu vergessen. Wir unterliegen aufgrund dieser Geschwindigkeit und diesen Geisteshaltung, die wir überall heute antreffen, unterliegen wir noch viel mehr der Gefahr zu vergessen. Nicht nur, weil wir degeneriert sind nach 6000 Jahren, sondern weil der ganze Zeitgeist darauf ausgelegt ist, schnell, schnell, schnell nach vorne. Und ganz schnell in ein, zwei Generationen sehen wir, dass die Kinder und die Enkelkinder plötzlich nur noch auf dem Eilzug sind. Medien haben damit zu tun, ja. Die Bibel sagt in 5. Mose 32 und erinnert uns daran, nicht zu vergessen, wie Gott uns geführt und gesegnet hat. Ein zweiter Grund ist, warum wir nach hinten schauen sollten, ist Dankbarkeit. Wir haben so viele Segnungen und wir haben so viel, was wir reden können, wir verbringen viel Zeit sogar mit Predigen. Obwohl jemand sagt, wir sollten weniger predigen. Wir sollten mehr Bibel studieren. Auch in Versammlungen und mehr beten. Aber Psalm 103, ihr wisst es, Vers 2 sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, Vergangenheit. Wenn man das vergisst, hört das Danken auf. Das ist der Grund, warum wir heute in so einer undankbaren Welt leben. Alles ist selbstverständlich. Selbst Kinder, merkt ihr das, selbst Kindern, denen man Gutes tut, das ist selbstverständlich, dass die Eltern einen bedienen. Ich rede jetzt nicht unbedingt von meinen Söhnen. Aber die leben auch in dieser Welt und schnappen da und dort den Geist auf. Das ist alles selbstverständlich. Alles. Schönes, Gutes, Kleidung, Essen. Ich würde die Leute einfach mal 4 Wochen gern mit in die Wüste nehmen. Dann werden die total geheilt von Selbstverständlichkeit. Die Leute essen manchmal alle 3 Tage. Und wenn die essen, nur abends. Die können sich gar kein Frühstück erlauben. Geht nicht. Wenn die Geld verdienen wollen, dann knüpfen sie eine Matte, die machen wunderbare Handwerkssachen durch Palmblätter, dann knüpfen die eine Matte, überall wo die sitzen und zuhören. Und wenn die Nicht-Adventisten zuhören, dann sitzen die ringsrum um den Baum in der Versammlung und die knüpfen währenddessen ihre Matten. Und daran erkennt man auch, wenn man sehen viele gleich aus, ob die schon die Adventbotschaft verstanden haben. Aber am Anfang habe ich die nicht unterscheiden können alle, weil sie sahen alle gleich aus, Irokesenschnitt und gleiche Kleidung, gleiche oder Nicht-Kleidung und gleiche Schmuck und so weiter. Und diese Matte, daran arbeiten die 2,5 Monate. Wenn sie verkaufen in der Stadt. Ich habe mal ein paar gekauft als Sonnendach. Und ich gefragt, was macht das? Eine Matte, 30 Cent. 2,5 Monate gearbeitet. Ihr habt keine Ahnung. Selbstverständlichkeit ist eine Pest in unserer Gesellschaft. Undankbarkeit. Woher kommt Undankbarkeit? Weil man nicht zurückschaut. Man schaut immer nach vorne, auf Entwicklung, auf bessere Zeiten. Bessere Zeiten. Wir sparen für bessere Zeiten. Ich frage mich, warum sparen wir für bessere Zeiten? Warum machen wir die Gegenwart nicht zur besseren Zeit durch die Mittel, die wir haben? Wer weiß, was du in der Zukunft noch für bessere Zeiten erlebst? Es wurde schon erwähnt, ich will es nicht wiederholen. Wer weiß, wie lange du Verfügung hast über dein Bankkonto. Es gibt jetzt schon Länder, wo diese gesperrt werden. Und wisst ihr, dass die Gemeinnützigkeit, ich habe mal nachgeschaut im Vereinsrecht, die Gemeinnützigkeit besagt, dass der Staat dir jederzeit sofort dein Konto sperren darf, wenn deine Inhalte der Gemeinnützigkeit des Landes entgegengeht. Haben sie das Recht, sofort deine Konten zu sperren und dich zu enteignen, weil du ja gemeinnützig, du bist ja Teil des Staates. Du dienst ja dem Staat. Und das kann ganz schnell passieren, aber das ist ein anderes Thema. Warum machen wir nicht die Gegenwart zu dem, was sie sein kann mit den Mitteln? Ellen White sagt, Es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir all das, was wir haben, nicht mehr verkaufen können. Auch unsere Häuser und alles. Geht nicht mehr. Ist weg. Du hast noch deine Kleidung, deine Sachen, die du tragen kannst. Aber das ist ein anderes Thema. Der dritte Punkt ist, aus der Vergangenheit zu lernen. 1. Korinther 10, Vers 6 sagt ganz deutlich, dass die Dinge, die geschrieben sind, auf die letzte Zeit geschrieben sind, damit wir aus dem, was passiert ist, zu lernen. Und doch erkennen wir, dass wir dieselben Fehler wieder machen wie Israel. Ja, wir machen es teilweise noch derber. Und der vierte Punkt ist, wir müssen auch zurückschauen, weil wir sonst nicht mehr in der Lage sind, den Zeitgeist zu beurteilen. Verstehen wir das? Du gehst immer mit dem, was die Veränderung bringt. Die natürliche Folge ist, du verlierst den Ankerpunkt und dadurch langsam verlierst du die Fähigkeit, nicht unbedingt nur den Willen, sondern die Fähigkeit, Zeitströmen zu unterscheiden. Und plötzlich werden Dinge normal und akzeptabel, die unfassbar sind. Und Geschwister, das klopft an unsere Türen und es ist sogar teilweise schon drin. Ich will nicht in jedes Detail gehen. Ich glaube, ihr wisst selber und könnt euch Beispiele füllen. Aber gerade jetzt, Geschwister, jetzt, genau jetzt, wo scheinbar alle Grundwerte unserer Gesellschaft sich auflösen, scheinbar sage ich, benötigen wir nichts dringender als eine Grundlage, die sich nicht verändert, die unerschütterlich ist. Und wisst ihr, ich würde euch gerne so viel erzählen. Ich arbeite jetzt seit fast 7 Jahren in erster Linie für Nicht-Adventisten. Und wir haben uns so versündigt, dass wir immer glauben, die Leute haben kein Interesse. Säkular, postmodern, bla 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 bla. Und ich habe manchmal den Eindruck, das sagen wir nur, damit wir eine Entschuldigung haben. Ich will das nicht jedem in die Schuhe schieben, aber manchmal habe ich den Eindruck. Ich erlebe was ganz anderes. Da ist eine Sehnsucht. Aber das merkst du gar nicht in deiner Gemeinde, wenn du ständig dich in deinem Saft schmorst. Du merkst es nicht. Da ist so eine Sehnsucht, genau deswegen. Weil die Leute merken das, auch wenn sie es biblisch nicht zuordnen können. Sie merken, dass ihr Fundament unter ihnen wackelt. Sie merken die Menschen. Es lösen sich Dinge auf, die auch ohne Gott irgendwo sie für wert achten, festzuhalten. Aber die bröckeln. Und mit einer Geschwindigkeit, die erschreckend ist. Und ich glaube, bewusst, das ist eine Agenda, das ist nicht nur Zeitgeist, Strömung, Entwicklung. Hier ist eine Agenda, die Dinge schneller voranzutreiben. Ich merke und habe den Eindruck, wenn ich mit Menschen begegne und ich höre das in Rückmeldungen, in E-Mails und so weiter, mein Eindruck ist ganz deutlich, dass immer mehr Menschen sich nach festen Grundlagen orientieren und sie in ihrem Umfeld, weil es eben meist säkular ist, und meistens irregeleitet ist, sie nicht finden. Sie finden sie nicht. Sie finden nicht den alten Weg. Weil sie oftmals dich und mich nicht finden, die wir auf diesem Weg gehen sollen. Und schon bald, sagt uns die Bibel, wird die Erde erschüttert werden durch Gottes Wort. Und es wird nur, so heißt es, Bestand haben, was ein tragfähiges Fundament hat, was sich nicht bewegt. Ich lese mal aus Hebräer 12, Verse 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abweisen, der auf Erden redete, wie viel weniger werden wir entrinnen, wenn wir den abweisen, der vom Himmel her redet? Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht: Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Vers 27, dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit alleine das übrig bleibt, was nicht erschüttert werden kann. Das ist der Plan Gottes, die Welt zu schütteln. Im Englischen heißt es sogar the shaking, was wir im Deutschen übersetzen mit Sichtung. Der Gedanke in der Bibel ist, schütteln, damit das stehen bleibt, was statisch gut bedacht wurde. Wo es einen Architekt gab, der genau weiß, was er tut. Es gibt ja hier einen Architekten, ich habe auch Hochbautechnik studiert und bin Beton- und Stahlbetonbauer von Beruf. Und mir sagt Statik was. Und wir wissen ganz genau, die Türklinken können aus Gold sein. Der Putz, venezianischer Putz. Die Armaturen, venezianischer oder weiß nicht, was gerade der Trend ist, Marmor. Das kann alles so unglaublich toll sein. Aber wenn das Fundament wackelt, wenn das Fundament nicht steht, dann bauen wir oder die Menschen auf Sand. Und das merkt man dann, wenn es schüttelt, wenn es geschüttelt wird. Und Gott sagt, die Erde wird nochmal geschüttelt durch Gottes Wort. Und es wird nur das übrig bleiben, was man nicht erschüttern kann. Was sich nicht bewegen lässt. Das heißt, man braucht einen festen Punkt, der die Kräfte aufnehmen kann. Man braucht einen festen Punkt, einen Anker. Und wisst ihr, wo der Anker liegt? Für uns, für die Welt? Wisst ihr, wo dieser Anker ist? Das ist eine echte Frage. Wie sollen wir es anderen sagen? Wohin führt denn dieser Weg? Der gute Weg, der kommt. Wo ist dieser Anker? In Hebräer Kapitel 6, Vers 19, da steht ein interessanter Text. Wollen wir den mal lesen? Ich habe ihn jetzt, ich schau mal schnell. Hebräer 6, 19. Nehmen wir uns die 3 Sekunden. 1. Ab Vers 18. So sollten wir durch 2 Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Vers 19. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren Anker. Und wo ist dieser Anker? Da steht ein Anker der Seele für unser Leben. Gibt es einen Anker? Und schaut mal, wo der ist. Der auch hineinreicht bis ins Innere hinter den Vorhang. Wie weit wirfst du deinen Anker? Wo ist deine Verankerung? Ich kann das nicht weiter ausführen, das ist eine ganz tolle Exegese. Wenn du sicher stehen willst, wenn du nicht weggetrieben werden willst, wenn Gott die ganze Erde erschüttert, um einfach Klartext, um wieder zu trennen, was nicht zusammengehört, dann wird nur das festbleiben, was einen Anker hat und nicht irgendwo, sondern die Bibel sagt uns durch Inspiration, der Anker muss ins Allerheiligste reichen. Wisst ihr, was dort ist? Die Gegenwart Gottes, seine Gebote. Und das ist das Problem, dass die Christenheit Gott anbetet, aber nicht im Allerheiligsten, sondern im Heiligen. Sie sind 1844 nicht mitgegangen mit Jesus in die 2. Abteilung. Das war vielleicht nicht böse gemeint, aber das ist das Resultat, was wir heute sehen. Bete an und geh mit der Zeit. Geh irgendeinen Weg, Hauptsache mit Jesus. Geh unter der Gnade, ich provoziere ein bisschen. Nimm Jesus mit, wohin du gehst. Das hört sich gut an. Aber das ist nicht der Punkt, dass Jesus mitgeht, wohin ich gehe, sondern der Punkt ist, dass ich hingehe, wo Jesus hingeht. Offenbarung 14, Vers 4. Und sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Wir brauchen einen Anker und wir müssen heute das Heiligtum verstehen, weil es das Zentrum ist, allem, was wir glauben. Alles, was du glaubst, führt dich ins Heiligtum und zwar ins Allerheiligste. Alles. Und wenn wir predigen und Botschafter sind, außerhalb des Kontexts des Tempels und des Heiligtums, was es bedeutet für diese jetzige Welt, werden wir merken, die Menschen werden immer sich bewegen und keinen Anker haben, weil ihre Hoffnung sich an andere Dinge hängt, als an den, der im Allerheiligsten ist, unseren Priester. Mehr denn je gilt es heute, festzuhalten, was unveränderlich ist. Das ist meine Überzeugung. dass meine ganze Ausrichtung in allem, was ich tue und sage, ich möchte, dass das, was man sagt, was man tut, Veränderung bewirkt. Veränderung ist das Entscheidende, nicht das, was wir sagen. Versteht, so viele Leute treffe ich, die sagen, oh, ich habe eine neue Beziehung mit Gott. Ich habe eine neue Beziehung zu Gott. Und die Frage muss erlaubt sein, haben wir auch eine neue Beziehung zur Sünde? Denn daran zeigt sich, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht. Hebräer 10, Vers 23 und 24. Hier sagt Paulus genau den Punkt. Er sagt, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung, hört ihr diese Verbindung zu Hebräer 6? Die Hoffnung, die da reinreicht in die zweite Abteilung, der Anker. Und er spricht jetzt von diesem Anker, er sagt, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Nicht zu dem einen oder dem anderen. Nicht Liebe oder gute Werke. Ich sage es ungern, aber ich sage es trotzdem. Ich mache mich und uns jetzt verwundbar. In dem Risiko auch, dass Menschen das hören, die keine Adventisten sind. Und das ist gut so, dass wir auch über uns nachdenken. Vor kurzem, nicht so langer Zeit, saß ich in einem Sabbatgottesdienst. Und das Thema der Predigt war, liebst du schon oder gehorchst du noch? Ich will euch die Predigt jetzt nicht, die wurde notiert, es gibt es als Manuskript. Nicht, weil sie so toll ist, sondern weil es manche vielleicht nicht glauben. Liebst du schon oder gehorchst du noch? Diese Dialektik ist wie diese großen Kugeln am Bagger bei einem Abriss von einem Haus. Die Kernaussage in der Predigt war, ich sage hier keine Lügen. Die Kernaussage war, Matthäus Kapitel 7, das sind Menschen, die sagen, Herr, Herr, wir haben unser ganzes Leben, waren wir dir gehorsam. Und sie werden doch von Jesus verworfen. Und dann kam eine Aussage, die ich ja gar nicht mehr mitgekriegt habe, weil ich nach 3 Minuten rausgegangen bin. Die Aussage war, Geschwister, Gehorsam ist satanisch. Zitat Ende. Nicht verfremdet, Originalzitat. Nun, warum sage ich das? Ich denke, wer mich kennt, weiß, ich möchte nicht dem, was ich glaube und meiner Gemeinde, die ich liebe, ans Bein treten. Ich liebe die Gemeinde, ich gebe mein Leben, meinen Dienst für die Gemeinde. Nicht für Geld, sondern weil ich die Gemeinde liebe. Aber es muss deutlich sein. Es muss ein Alarmsignal sein, dass wir in einem Strom, einem Trend weg von etwas, was Anker ist. Denn der Anker, der in die zweite Abteilung reicht, Hebräer 9, Vers 6, Vers 19, dort ist das Gesetz. Es ist das Fundament der Herrschaft Gottes im Universum, sagt Ellen White. Originalzitate, und jeder, der mit Statik zu tun hat, der denkt anders drüber nach als ein Bäcker. Wenn dieser Satz kommt, es ist das Fundament der Herrschaft Gottes im Universum, dann heißt es, das ist nicht beweglich. Denn Gott, der Herr, ändert sich nicht. Der da ist, der da war, der da kommt. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber der Trend geht dahin, dieses Fundament zu zerstören. Und menschliche Ratschläge und Weisheit zum Maßstab zu machen, zum Fundament. Und das ist der Grund, warum man heute Katzen heiraten kann. Das ist der Grund, warum Frauen einem begegnen, die einen Vollbart haben. Und das ist der Grund, warum in Amerika jetzt die Forscher daran arbeiten, dass Männer Kinder austragen können. Das ist der Grund, weil der Anker nicht im Allerheiligsten ist, bei den Geboten und bei Christus, bei Gott selbst. Du wirst weggeschwemmt wie mit einem Tsunami. Und wir als Gemeinde werden das gleich erleben, wenn wir nicht einen Anker haben, eine Hoffnung, die reinreicht in die Gegenwart Gottes. Schaut in die Bibel hinein. Wo immer Gott gegenwärtig wird, egal in welcher Form, in Licht, manchmal langt schon ein Engel, der von der Gegenwart Gottes so leuchtet, dass die Leute tot umfallen. Wo immer ihr seht, wo Gott in die Gegenwart von Menschen tritt, muss er etwas unternehmen, damit die Menschen nicht sterben. So herrlich. Selbst die Engel. Die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten, in der Gegenwart Gottes zu sein, in der Gegenwart des Fundamentes der Herrschaft Gottes im Universum, da kann Sünde nicht bestehen. Es geht gar nicht. Es funktioniert nicht. Lasst uns am Bekenntnis festhalten, unwandelbar festhalten, nicht nur an irgendwas festhalten, denn das meint wörtlich konservare. Festhalten. Und wie viele Geschwister treffe ich, die konservieren, konservativ sind? Die halten fest an den Guten. Dort steht aber nicht festhalten, da steht mehr. Da steht, dass wir uns anreizen sollen zur Liebe und zu guten Werken. Nicht nur intellektuelle Überzeugungen als Bälle uns zuwerfen. Haben wir den Mut, Geschwister, zum Rückschritt? Haben wir in einer, ihr müsst euch vorstellen, es ist geradezu absurd und idiotisch, und hier bin ich eigentlich auch wieder mit der Klammer zu unserem ersten Thema, ich schäme mich nicht. Aber in dieser Welt ist das nach hinten ausgerichtet sein, altbacken, und jetzt diese ganzen Worte, hinterm Mond lebend, rückständig von gestern und so weiter. Wir kennen diese Worte. Das schafft Druck, denn die Welt geht ja schnurstracks nach vorne. Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Und es muss erlaubt sein, die Frage, hab ich den Mut, nicht, ich glaube das, sondern zu stehen, zu reden, zu predigen von dem, was hinten liegt. Rückschrittlich zu sein. Das ist provokativ. Aber genau danach suchen die Leute, die wirklich nach was Unbeweglichem suchen. Haben wir den Mut zum Festhalten? Paulus spricht von einem neuen Weg. In diesem Zitat wird das Festhalten als neuer Weg bezeichnet. Hört zu. Das ist das Neue. Hebräer 10, 19, das kommt vor diesem Aufruf festzuhalten. Weil wir denn nun, die liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben. Und wenn das Blut Jesu, der Glaube an Jesu, nicht genau dahin führt, ist es umsonst. Weil wir die Freiheit jetzt haben, steht hier in Vers 19, Hebräer 10, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen lebendigen Weg. Durch den Vorhang, das ist, durch das Opfer seines Leibes und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns nun hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Und jetzt kommt Vers 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Seht ihr, wie sich das wunderbar fügt? Der gute Weg der Vorzeit führt uns direkt in die Gegenwart Gottes, ins Heiligtum. Direkt. Es steht sogar in Hebräer 4, Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Wohin? Zum Thron der Gnade. Und ein Versammlungsraum muss nicht unbedingt der Thron der Gnade sein. Täuschen wir uns nicht. Erst wenn in einer Versammlung Gott gegenwärtig ist, wird ein Raum heilig. Und Gott sagt durch dieses Wort, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Wodurch? Durch seine Gegenwart. durch sein Wort in uns festhalten. Hebräer 3, Vers 14. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die anfängliche, hört die Worte, anfängliche Zuversicht, Hoffnung, vom Anfang bis zum Ende festhalten. Das ist der Aufruf an uns heute, wenn wir hier weggehen. Was kommt, was bleibt jetzt? Was erwartet von uns Gott jetzt? In erster Linie festzuhalten, zuerst. Denn du kannst nicht jemandem geben, was du nicht hast. Du kannst in einer Welt, wo alles sich bewegt und alle irgendwo nach was suchen, wirklich ehrliche Menschen nach was suchen, egal welcher Denomination, Religion, Atheist, in Wirklichkeit, ich mache mir da nichts mehr draus. Früher als junger Ständer, junger Prediger, da habe ich mich beeindrucken lassen, was Leute sagen, Bekenntnisse und so weiter, ich bin das. Und wir denken, ah, der denkt so und denkt so. Nach einer Evangelisation kam ein Atheist zu mir, ich war in Frankreich und habe über ein Weltethos gesprochen. Und der war da drin, das war natürlich eine Herausforderung, das Thema für einen Atheist. Und der sagt zu mir, ganz kurz, der sagt zu mir, der war so vielleicht Ende 20, er stand am Eingang und man merkt sofort, der war sehr intelligent, der Mann. Er sagte, das war sehr schön aufgearbeitet, so wie es Ihnen passt. Und er sagt im nächsten Satz, ich bin Atheist. Und was sie gesagt haben, gibt mir gar nichts. Was soll ich dem sagen? Der steht an der Tür, ich habe gerade einen Vortrag hinter mir, ich sehe den vielleicht nie wieder, was soll ich dem sagen? Ich habe kurz gebetet und plötzlich kam mir ein Gedanke in den Sinn. Auch wenn er gedacht hat, ich bin bescheuert. Ich habe gefragt, wie war Ihr Name? Und dann sagt er mir seinen Namen, dann sage ich, können Sie sich daran erinnern, an die Zeit im Bauch Ihrer Mutter? Der guckt mich an. Der dachte, irgendwie ist der durchgeknallt. Ich sagte, erinnern Sie sich noch? Diese Zeit im Bauch Ihrer Mutter, als Sie schwanger mit Ihnen waren und Ihr Vater die Hand auf den Bauch gelegt hat und über Sie gesprochen hat. Die Liebe, die er hatte für Sie und Sie da im Bauch, im Wasser, im Fruchtwasser schwammen. Wie viel haben Sie von Ihrem Vater damals wahrgenommen? Ich habe ihnen gesagt, einen Satz, ich wusste nicht, ob ich den jemals wiedersehe, ich habe ihnen gesagt, Sie können Atheist sein, das ist Ihre Freiheit, aber das ändert nichts daran, dass Gott Sie liebt als Ihr Vater. Es ändert nichts daran. Sie können machen, bekennen, was Sie wollen, Gott liebt Sie. Der hat mich angeguckt, als ob ich, der hat keinen Ton mehr gesagt. Und ich habe gemerkt, jedes Argument mit ihm hätte nur dahin geführt, dass er als Gewinner rausgegangen wäre, denn das wollte er ja. Er wollte ja beweisen, dass er Argumente hat oder ich keine Argumente habe für das. Verstehen wir, der Punkt ist, die Menschen, die mögen Bekenntnisse haben, hier an der Fassade, aber innen drin ticken sie alle gleich. Alle Menschen haben diese Sehnsucht, da haben wir schon drüber gesprochen, nach der Fülle. Die haben Sehnsucht nach Liebe, die haben Sehnsucht nach etwas, was sich nicht bewegt, was steht. Und davon lasse ich mich heute nicht mehr beeindrucken. Wenn Menschen sagen, ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich bin der, von mir aus, sollen sie es sein. Es ändert nichts an den Fakten, die nicht veränderlich sind, dass Gott den Menschen liebt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Wird es geändert dadurch, durch ein Bekenntnis, ich bin das und das? Ändert nichts. Wir lassen uns so sehr beeindrucken. Von der Veränderlichkeit und von dem. Wir haben einen Standpunkt und der verändert sich nicht. Und deswegen können wir jede Situation begegnen. Weil wir stehen, wir bewegen uns nicht, unsere Gedanken müssen nicht ständig. Gestern hat mich eine Schwester angesprochen, die sagt, ich habe Angst vor der Zukunft, dass ich versage. Und ich nehme das ernst. Aber das ist genau der Punkt, über den wir gerade sprechen. Ich kann nur dann versagen, wenn ich nicht verankert bin mit dem, was sich nicht bewegt. Wenn Gott die Erde erschüttert durch sein Wort und nur noch das übrig bleibt, was nicht erschütterbar ist, dann muss es mein Fundament sein, was sich nicht bewegt. und dann brauche ich keine Angst haben. Ich brauche als Architekt und Bautechniker keine Angst haben, dass mein Haus einbricht, wenn ich überlegt habe, wohin ich es gründe. Brauche ich keine Angst. Die Angst kommt daraus, dass man einfach vielleicht Dinge in seinem Leben hat, die nicht fest verankert sind. Und dann müssen wir uns prüfen. Ich muss Schluss machen. Offenbarung 3, Vers 11. Es mag nicht die Botschaft an Laodicea sein, aber ihr wisst, dass in dieser Gemeinde, in dieser Phase, am Ende dieser Gemeinde in den sieben Gemeinden, war der Beginn der sechsten Gemeinde, wo unsere Wurzeln sind. Und wir haben ein Fundament, das in die Bibel reicht, aber wir haben auch etwas Unbewegliches, was in den Geist der Weissagung reicht, wo Gott eine Dienerin berufen hat. Und in diesen Anfängen, uns würde es heute gar nicht mehr geben. Es würde uns nicht mehr geben, hätte Gott nicht durch den Geist der Weissagung, Zungenreden, Charismatik und all das rausgeholt aus unserer Bewegung am Anfang. Wir würden heute exakt das Gleiche machen, was jede andere Kirche macht. Und das meine ich nicht überheblich, wer immer das hört. Weil nämlich mir das leid tut und weh tut. Was wir profitieren von den Worten und Predigten, die Baptistenprediger, Methodistenprediger, Wesley, Spurgeon, all diese Männer waren kraftvolle Männer Gottes. Und viele von ihnen sind auf dem Scheiterhaufen gelandet. Als Teil einer Denomination, die heute nicht mehr wissen, was sie glauben. Weil es darum ging, anzupassen sich und sich zu verändern. Nicht Veränderungen, die Gott will, Transformation durch das Wort. Und wir sollten eine Warnung haben. Geschwister, lest die Bibel tief. Nicht so viel, sagen, ich will dieses Jahr die Bibel durchlesen. Von mir aus. Mir tut das weh. Die Bibel in einem Jahr durchlesen, das schaffe ich gar nicht. Ich brauche mal für einen Text 2 Wochen. Weil ich kann nicht weiterlesen, wenn ich nicht verstehe, was da steht. Ich muss es verstehen. Gut, es hat seinen Platz, dass man mal irgendwas durchliest, damit man einen Überblick bekommt. Das ist gut. In Römer 12 sagt Paulus was ganz Entscheidendes, was uns helfen kann an diesem Punkt. Römer 12, 1 bis 2. Ihr kennt's. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber euch selbst hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Überlegt mal, was heute der Kern, die Kerngeisteshaltung ist in dieser Welt. Veränderung, nach vorne, Bewegung, Veränderung, Hauptsache Veränderung. Ohne zu prüfen, was ist der Inhalt. Also nochmal in diesem Kontext, hört es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Oberflächlich gelesen steht da, prüfe Gottes Willen, erlebe Veränderung und dann geh aus der Welt. Stimmt das? Ihr wisst nicht, was ihr antworten sollt. Ihr denkt, der Taube hat wieder was im Hinterkopf. Guckt mal hin. Ich habe ertappt mich dabei, dass ich oftmals so gelehrt habe und so gepredigt habe. Prüfe Gottes Willen, erlebe Veränderung und dann geh aus der Welt. Wie will ich Gottes Willen prüfen, wenn ich in der Welt bin und Teil der Welt bin? Der natürliche Mensch vermag nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Was steht da? Inspirierte Reihenfolge. Geh aus der Welt. Wenn du draußen bist, sprechen wir weiter. Dann wirst du Veränderung erleben. Und dann mit dieser Veränderung wirst du Geistliches geistlich beurteilen. Und das ist der Grund, warum wir manchmal 5 Jahre mit jemandem studieren und es nichts bewegt. Statt ihn in Liebe und in Kraft ihn zu einer Entscheidung zu führen. Und ihr habt das erlebt in der Verkündigung auch von Touch, wie er arbeitet. Das ist genau der Punkt. Die Wahrheit zu zeigen und dann zur Entscheidung zu führen, Entscheidung zu treffen. Und das heißt noch nicht, dass man alles weiß, dass man vollständig bekehrt ist. Aber durch diese Entscheidungen folgt eine Veränderung in den Sinnen. Und dann kann ich Gottes Willen prüfen und ich sage, Herr, hier bin ich. Wir landen. Festhalten und loslassen liegt ganz eng beieinander. Und beides zur rechten Zeit wird von uns gefordert. Liebe Geschwister und Freunde, die letzten Worte in dieser Tagung, zumindest von den Ansprachen. Der große Kampf ist bald an seinem Höhepunkt. Und jeder von uns wird vor die Wahl gestellt werden, Gottes Gesetz oder menschliche Vorstellungen. Wirst du, werde ich, unter denen gefunden werden, von denen es heißt, hier ist das Ausharren. Hört das an. Ausharren, bleiben, da ist statische, da ist keine Bewegung, da ist, der Taubert hat gesagt, nicht bewegen, keine Adventbewegung und so weiter. Vergesst es, ihr versteht, ausharren. Die Welt in dieser Zeit der Dreiengelsbotschaft sucht nach den Dingen, die sich nicht bewegen. Aber wenn wir uns ständig von jedem Wind der Lehre hin und her treiben lassen, wie wollen sich Menschen orientieren an uns? Von denen es heißt, hier ist das Ausharren und ich liebe den griechischen Begriff, ich liebe Wortstudien. Da steht Hypomone und wer ein bisschen Griechisch gelernt hat, weiß, was das heißt. Und manchmal geht so viel verloren, nicht, dass ich sage, die Bibeln kann man nicht lesen, oh, das ist so und so. Nein, die Bibeln, lest eure Bibel, aber lest auch mehrere Übersetzungen. Lest auch mal, wenn ihr keine Griechen und Hebräer seid, kauft euch mal ein Wörterbuch, das tut nicht weh. Und mal reingucken und dann mal nachschlagen, was heißt Hypomone? Hypo heißt unter. Das andere, könnt ihr euch vorstellen, heißt bleiben. Übersetzt mal wörtlich. Hier, in der Zeit, wo sich alle Menschen fragen, wo ist was, was sich nicht bewegt? Das sagt die Bibel und ruft. Hört das, das ist nicht eine theologische Aussage. Hier ist ein Rufen. Hier, hier, so fängt der Satz an. Das ist ein Wegweiser. Hier sind die, so heißt es wörtlich in Griechisch, die unter bleiben, die drunter bleiben. Wo drunter? Hier ist das Ausharren der Heiligen. Jetzt kommt's. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Darunter ordnen sie sich. Hypomone, sie bleiben unter dem Gesetz. Und sie bleiben unter dem Glauben Jesu. Nichts hinzugefügt, nichts weggenommen. So wie Jesus geglaubt hat und so wie Gott seine Gebote geschrieben hat. Das ist das Merkmal. Das ist der Orientierungspunkt in der Offenbarung. Hier, ihr seid Signalgeber. Gott möchte sagen zu den Menschen durch den Heiligen Geist, sucht diese Leute. Oh, da gibt es so viele Geschichten aus dem Missionsfeld. Dem Stamm der Buschmänner. Wo Gott Träume schenkt und die Leute gesagt bekommen, such die Leute, die das Buch haben und die neuen Bücher. Wirklich passiert. Und der Buschmann rennt durch die ganze Kalahari und weiß nicht, was er damit anfangen soll mit der Aussage. Und dann kommt er und trifft da und trifft auf Missionsstationen und sagt, das sind ihr, die das Buch haben. War eine christliche Missionsstation, der hat sofort verstanden, der Missionar, ja, wir haben das Buch, hat die Bibel gezeigt. Gut. Hat er dort übernachtet, hat Essen bekommen, Trinken bekommen. Und dann sagt er, habt ihr auch die neuen Bücher? Er wusste nicht, was er will. Neun Bücher. Welche neuen Bücher? Keine Ahnung, der Engel hat es nicht gesagt. Aber die das Buch und die neuen Bücher haben, sucht die. Und der Mann hat sich auf den Weg gemacht, ist weitergegangen. Geht tagelang durch die Wüste und er folgt, das ist phänomenal die Geschichte, und er folgt, immer wenn er nicht mehr weiter wusste, entmutigt war, was er eigentlich hier macht, kam ihm eine Wolke, die ihn geführt hat. Er ist weitergegangen und er kommt auf eine adventistische Missionsstation. Sagt, seid ihr die das Buch haben? Der Pastor sagt, ja, wir haben das Buch, er zeigt die Bibel. Kriegt Essen, Trinken, wird versorgt und sagt, da habt ihr auch die neuen Bücher. Und der Prediger hat sofort gewusst, wovon er spricht. Hat gesagt, komm mit. Und er hat ihnen die Zeugnisse gezeigt. Die neuen Bände und hat ihn daraus vorgelesen. Und der Buschmann war der erste Buschmann-Missionar und wurde später eingesegneter Ältester. Und daraus sind 100.000, ich weiß nicht ganz genau, insgesamt jetzt, ich sage lieber nichts, weil ich sonst vielleicht lüge, daraus sind Tausende, Taufen entstanden. Gott möchte die Leute zu uns führen, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir uns unterordnen unter Gottes Wort, unter seine Gebote und den Glauben leben, den Jesus gelebt hat. Möchte ich das? Möchtest du das? Das muss jeden Tag neu geschehen. Nicht einmal Taufe da und da und jedes Jahr eine Tagung. Ich habe auch mehrere Tage im Jahr. Da ist mal die Tagung, die Tagung. Das ist immer toll, vollgepackt mit Botschaft. Aber das geht weiter. Wie geht's jetzt weiter? Heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Arbeit kommt wieder. Was wird deine Priorität sein? Wieder in das Rad? Oder sagst du, ich möchte jetzt jeden Tag genau da drunter bleiben, weil ich weiß nicht, wann Jesus seinen Finger auf mich zeigt und irgendwo Leute sind, die mich suchen. Und Jesus sagt, ich habe da jemanden durch den Heiligen Geist. Such den. Nicht so direkt wie bei dem Buschmann. Aber das ist, was hier steht. Der letzte große Konflikt zwischen Wahrheit und Irrtum ist am Laufen. Und es ist der Kampf um die Verbindlichkeit, um das Wesen und das Gesetz des Gottes. In dieser Schlussphase, ihr Lieben, befinden wir uns jetzt. Das kommt nicht, wir sind jetzt darin. Und es geht im Kern um den Charakter Gottes, um Fakt oder Fiktion, Bibeltradition, menschliche oder göttliche Kraft. Und ich könnte immer so weitermachen, Glaubensgehorsam oder Rebellion. Das ist der Punkt, das ist der Kampf. Wem ordne ich mich unter? Der Zeitströmung oder dem, was sich nicht bewegt? Ich habe meine Entscheidung getroffen mit meiner Familie. Und wir haben zu kämpfen, denn ihr wisst, dass ihr Eltern seid. Unsere Kinder sind nicht immun. Und da sind viel Tränen und Stunden auf den Knien erforderlich. Aber ich habe Mut bekommen in dieser Tagung durch die Predigt vom Tasch. Gott ist mit unseren Kindern nicht fertig. Und da wird Großes passieren. Geschwister, die Antwort auf Liberalismus ist nicht Konservativismus. Das Gegenmittel für konservative Theologie ist nicht mehr Freiheit im Glauben. Fragmentierung der Gemeinde und des Glaubens in jung, alt, modern, traditionell endet genau dort, wo alt und jung sich am Gesetz Gottes treffen. Das ist die Elia-Botschaft. Nicht die einen zu den anderen und die zu denen. Sie bekehren sich beide zum Gesetz. Das ist, was in Malachi steht. Das ist, was worauf Gott wartet. Lukas 1, 17, ich schließe damit. Wenn das geschieht, wo Gottes Wille, der ewig unveränderlich ist, in unseren Gemeinden und in meinem Leben wieder Priorität hat, absolute oberste Priorität, haben Selbstliebe, politisches Denken, Machtstrukturen und jedes menschliche gestricktes Evangelium keine Zukunft. Keine Zukunft, es kann nicht bestehen. Und dann wird das Werk des Elias ganz schnell abgeschlossen werden. Es heißt dann in Lukas 1, Vers 17, er wird kommen zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Klugheit der Gerechten. Der Gerechte wird aus Glauben leben und das ist seine Klugheit. Nicht weggeschwemmt zu werden, weil er sich unterordnet unter dem Willen Gottes und unter den Glauben Jesu. Und dann heißt es hier, zuzurichten, vorbereiten, ein Volk für den Herrn. Das, ich liebe hier Luther, manchmal lese ich lieber andere gern, aber hier liebe ich Luther, das richtig vorbereitet ist. Recht, sagt er. Nicht nur vorbereitet, richtig vorbereitet. Ich möchte vorbereitet sein. Du auch? Wollen wir uns heute am Abschluss dieser Tagung ganz neu entscheiden für das Unveränderliche, mit dem Risiko, dass oberflächliche Menschen vielleicht uns denken, wir sind altbacken. In Wirklichkeit werden sie eines Tages vielleicht genau zu uns geführt, um zu sehen, es gibt nur da, wo Unbewegliches ist, einen Weg, der auch in die Zukunft führt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, Geschwister, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig. Hört ihr das? Geduld, hier ist die Geduld der Heiligen. Damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll. Und er wird nicht lange ausbleiben. Hebräer 10, Vers 38. Mein Gerechter wird aber aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele retten. Amen.